Schönen guten Abend und herzlich willkommen bei LoRa 92.4 mit einer neuen Ausgabe von Wissenschaft kontrovers. Wir diskutieren heute über den Individualismus und fragen danach, was diese Haltung, was diese Strömung für Auswirkungen auf die Individuen selbst und auf die Gesellschaft hat. Damit verlassen wir das bisherige Themenfeld aus Naturwissenschaft und Technik, und das ist nicht die einzige Neuerung. Wir begrüßen heute nämlich den Physiker und IT-Journalisten Arno Kral in unserer Runde, und zwar nicht als Studiogast, sondern als neues Mitglied im Wissenschaft-Kontrovers-Team. Herzlich willkommen, Arno.
Guten Abend.
Ja, und die dritte Neuerung ist, dass wir heute erstmals keine externen Gäste haben. Das heißt, die Debatte tragen Arno Kral und Wolfgang Göde aus. Mit mir, Günter Löffelmann, als Moderator. Genug der Vorrede, wir bitten an dieser Stelle unsere Debattanten gerne um ein Statement zum Thema, in dem sie einen Satz vollenden. Der Satz beginnt: Individualismus ist für mich,
Arno? Für mich ist es das Privileg, selbst zu denken und selbst zu entscheiden, Nein zu sagen zu Allgemeinplätzen, zum Mainstream und zu Vereinnahmungsversuchen, gleich ob sie politisch, religiös oder kommerziell motiviert sind.
Wolfgang. Ja, gerne. Individualismus ist für mich die Fähigkeit, mich meines eigenen Lebens zu bemächtigen und mit den Gewinnen, die Gewinne mit anderen Menschen zu teilen.
Ich denke, das sind zwei sehr konsensfähige Positionen. Schauen wir mal, ob wir nicht doch noch in die Kontroverse gehen können. Wir leben ja in einer Gesellschaft, in der Individualität als hohes Gut gilt. Jeder will etwas Besonderes sein. Selbstfindung und Selbstverwirklichung liegen im Trend. Wie ist es überhaupt möglich geworden, dass sich das Individuum heute so sehr um sich selbst kümmern kann,
Arno? Die Gesellschaft hat die Individuen dazu angehalten, sich selbst zu finden, indem sie dem Individuum sagen, dein Selbst findest du in deiner Mode, in deinen sozialen Netzwerken, in deiner Art und Weise zu leben. Vergisst aber gerne dabei zu sagen, dass das sich alles in ein Gesamtes einfügen muss.
Ja, für mich ist das eher ein historischer Prozess, eurozentriert, europazentriert, dass wir der Kontinent sind, glaube ich, mit dem meisten Individualismus, der sich ergeben hat aus unserer Hochkultur, beginnend bei den alten Griechen über die Aufklärung bis durch unsere heutige Zeit. Und eine Individualität, den wir in anderen Kulturen, ob das nun Asien ist oder Lateinamerika, in Afrika, in Stammeskulturen sowieso, nicht so ausgeprägt haben.
Was ist denn die Voraussetzung für Individualismus?
Die Voraussetzung für Individualismus ist in erster Linie ein Begriff von einem Ich, das sich von dem anderen Ichs in der Gesellschaft abhebt. Das geht einher mit dem Zerbröseln von Sozialsystemen. Das geht einher mit der Aufgabe von Vereinsleben oder sozialverträglicher Tätigkeit. Das lebt sich aus in Mode, in Geschmäcken, in Trends, denen man hinterherläuft. Die Ich-Bezogenheit, die sich andererseits wiederum an öffentlichen Bildern orientiert, an Stars, an Vorbildern. Insoweit ist es mit der Individualität gar nicht so weit her.
Da werden wir sicherlich nachher noch darauf zurückkommen.
Mhm. Ja. Also das nochmal zu erweitern, Individualität ist auch nicht nur das Recht, das mir die Gesellschaft zugesteht, sondern meine eigene Forderung an mich und an andere, das einzulösen. Und da sehe ich heute bei vielen Individuen sehr viele Mangelerscheinungen, dass viele Leute dieses Recht für sich nicht einfordern und schon mal im Vorfeld scheitern an vermeintlichen Hürden. Und ich habe ja gesagt, ich plädiere für eine sehr große Individualität. Und weil wir so gerne die Gesellschaft immer anklagen, ich möchte dabei das Individuum selbst anklagen, das zu bescheiden oft ist, diesen Anspruch einzulösen.
Wie lebst du denn deine Individualität, deinen Individualismus?
Ich hatte heute ein Gespräch über ein Projekt, Und ich habe gesagt, dass ich nicht wie andere den Berg hochlaufe in Konkurrenz, sondern ich laufe um den Berg herum. Was manchmal weiter ist, aber einfacher ist. Und das ist, glaube ich, ein sehr individueller Weg. Das heißt, ich habe alles im Leben eigentlich anders gemacht, als es vorgeschrieben war.
Ist es nur kreativ oder ist es schon individuell?
Fragen wir mal Arno.
Und Arno, du hast die Individualität gar nicht nötig.
Das ist so nicht richtig. Nötig hat die Individualität meiner Ansicht nach jeder. Das Problem ist bloß, dass die wenigsten Leute in der Lage sind, eine Individualität auch zu leben. Denn Individualität leben bedeutet, sich anstrengen, sich jeden Tag immer wieder anstrengen, sich mit jeder Entscheidung wieder anstrengen, nachzudenken und sich nicht auf das Urteil anderer zu verlassen. Das haben wir schon allweil so gemacht, das macht man weiter so.
Wolfgang läuft um den Berg herum. Wie lebst du deine Individualität?
Wenn wir uns zum Beispiel Extremsportler anschauen, die leben ihre Individualität, indem sie auf den Berg draufsteigen. Je höher, desto besser. Aber sie vergessen dabei, dass sie ihr Gesundheitsrisiko der Allgemeinheit aufbürden.
Und sie sind Massentiere, sag ich mal. Sie machen das, was der Trainer will. Sie machen das, was das Publikum will, die Anfeuerungsschreie im Stadion. Und sind dabei nicht immer die Glücklichsten. Es gibt gerade unter der Fußballelite einen ganzen Haufen von enorm unglücklichen bis depressiven bis suizidal gefährdeten Menschen, die das auch durchführen, wie wir alle wissen. Ne? Also das ist der Unterschied. Ein Massenmensch zu sein, sind viele. Individuell zu sein, ist, glaube ich, noch ganz anders.
Ja, wer früher individuell auf eine Skitour gegangen ist, der wusste, den Berg, den ich runterfahren will, muss ich erstmal raufsteigen. Damit war er in der Regel ziemlich allein oder in kleinen Gruppen unterwegs. Heute werden die Leute zu 10.000 mit Skiliften auf Berge hinaufgekarrt, damit sie sich das Gemeinschaftserlebnis geben können, sich die Piste hinunterzustürzen.
Das heißt, Individualität, Individualismus ist ein temporäres Phänomen, weil irgendwann springt die Kohorte auf den Zug mit auf.
Ja, schlimmer noch, diejenigen, die diesen Massentourismus frönen, zum Beispiel das Skilaufen, die machen das auch, um bei den anderen angeben zu können, sei es beim Jägertee danach, wenn sie in Adrenalinrausch dann in einen Alkoholrausch verwandeln, oder wenn sie zurück am Arbeitsplatz sind und damit angeben können, dass sie dieses Mal die Sella Ronda komplett gefahren haben.
Also du kannst der Individualität nicht viel Positives abgewinnen.
Doch, ich gewinne der Individualität sehr viel Positives ab. Ich halte mich ja selbst für einen Individualisten, aber ich weiß, dass das ein schwereres Leben ist, aber dafür ein glücklicheres, als wenn ich mich unterordne und glücklich bin, in der Unterordnung, weil in der Unterordnung muss ich die Entscheidung nicht treffen, die hat jemand schon für mich getroffen. Ich muss nur folgen.
Wolfgang, warum wollen wir denn unbedingt individuell sein? Warum wollen wir was Besonderes sein? Was ist der Nutzen?
Ja, um bei Arno anzuschließen, ich glaube, der Mensch ist ganz gerne ein Massenmensch, ein Massentier und ganz gerne ein Sklave. Und eigene Entscheidungen zu treffen ist immer schwer und aufwendig und man stellt sich gegen den Mainstream, gegen die allgemeine Meinung. Warum wollen wir individuell sein? Ich glaube, es ist A, ein Menschenrecht, B, ist es etwas, was in demokratischen Gesellschaften oder was wir dafür halten, was uns beinahe mit der Muttermilch mitgegeben wird, und C, ist es einfach das eigene Lebensglück zu erfahren, nicht ein fertiges Produkt zu konsumieren, was andere sagen, was gut ist, sondern sich selbst eins zu fabrizieren, was für einen selbst bestimmt ist und das man selbst, wenn Not ist, verändern kann. Wenn alle wie die Lemminge den Skipiste hochgehen, dann muss ich, und das beschwerlich ist, dann muss ich vielleicht so individuell sein, mir einen anderen Sport suchen, den ich noch individuell ausleben kann. Das heißt, der letzte Satz dazu, Individualität muss ständig neu erfunden werden, glaube ich, von den betroffenen Individualisten.
Individualisierung bedingt ja auch, frei zu sein, Freiheit zu haben, zu handeln. Ist denn die Freiheit an sich ein Gewinn? Sartre hat ja, glaube ich, gesagt, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt ist. Demnach ist die Freiheit dann ja eine Art Strafe.
Es kommt drauf an. Freiheit wovon? Freiheit von religiösen Zwängen, von gesellschaftlichen Zwängen, Freiheit vom Lohnerwerb. Worin besteht denn diese Freiheit? Individualismus und Freiheit sind kein Jungtim, ist nicht zwangsläufig das Gleiche. Ich kann in einem Kegelclub meine Individualität ausleben, obwohl dort zumindest für einen begrenzten Zeitraum viele Leute gleicher Meinung sind oder zumindest das gleiche Ziel verfolgen, nämlich Kegel umschmeißen.
Das macht auf jeden Fall einen schönen Rums.
Das bringt mich dann zu meiner nächsten Frage. Kann Individualität Sinn stiften?
Durchaus, wenn Individualität sich als Antipoden versteht zur Gleichschaltung. Es gibt Systeme in unserer Welt, in denen geht es mit Individualität nicht. Ja, ich kann nicht eine Marschformation bei einem Militär den Leuten anheimstellen, dass sie individuell laufen, wie sie wollen. Das wird nicht gehen. Ja, das macht man nur auf Brücken, damit die wegen Resonanz nicht einstürzen. Aber in diesen Bereichen geht das nicht. Wohl aber, wenn ich einen Individualverkehr anschaue im Vergleich zu einem öffentlichen Verkehr. Im Individualverkehr kann ich mich entscheiden, ob ich zu Fuß gehen will, mein Fahrrad nehmen will, den Bus oder die öffentlichen oder das Auto nehmen will. Aber egal, welches Verkehrsmittel nun meine Wahl ist, meine individuelle Entscheidung bedeutet, dass ich immer einen Zusammenhang herstellen muss. Gehe ich zu Fuß, weiß ich, ich komme langsamer voran, als wenn ich mit dem Fahrrad fahre. In München ist man mit dem Fahrrad vermutlich am schnellsten, weil das Auto ist schon wieder langsamer und der öffentliche Nahverkehr wahrscheinlich auch.
Nochmal zur Freiheit verurteilt sein. Das glaube ich, das ist ein sehr schönes Wort und benennt auch die Last der Freiheit und das Angenehme der Sklaverei. Ein Beispiel. Ich habe vor einem Jahr eine Veranstaltung gemacht darüber, ob wir unser eingefleischtes Rechts-Links-Denken überwinden können, weil ich glaube, dass uns das behindert, in rechts-links-politischen Kategorien zu denken, sondern wir brauchen eine Metaebene. Was ich bekommen habe von allen Beiträgern mit Ideen, waren genau die alten Stereotype und Klischees über Rechts- und Linksdenken. War noch ein bisschen Yoga dabei, ein bisschen gesundheitlich sich gut ernähren. Aber neue Ideen, wie das unsere Kultur oft hervorgebracht hat, die waren nicht dabei. Und da denke ich, da haben wir ein Freiheits-, ein Individualitätsproblem, weil die Menschen mehrheitlich nicht in der Lage sind, aus dieser Klammer rechts-links herauszudenken.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass wir nichts anderes kennengelernt haben, dass das auch so ein bisschen das Tummelfeld unserer Demokratie ist, obwohl Demokratie viel weiter geht. Und es ist auch ein gehöriges Phlegma von Menschen, die zu bequem sind, darüber hinaus zu denken, weil es vielleicht weh tut, weil es auch unangenehm ist, in Dimensionen hineinzudenken, die für einen bedrohlich werden können, weil vielleicht unsere Ordnung nicht mehr stimmt.
Ja, stimmt dann das nicht, dass wir einen Trend zur Individualität haben?
Was Wolfgang gesagt hat, dass dieses eingefahrene Rechts-Links hinderlich sein könnte. Ich bin der Meinung, dass dieses Rechts-Links-Denken, zu dem wir in der Nachkriegsgeneration erzogen worden sind, nur davon ablenken soll, dass es eigentlich ein Oben-Unten gibt. Ja? Dass dieses Rechts-Links ein Ersatzkriegsschauplatz ist für die wahren Probleme. Mhm. Ja? Dass sich dann auch, wir kommen später noch zu dem Thema Digitalisierung, genau dort wiederfindet. Genau dort wiederfindet, wo einige wenige zu Lasten von ganz, ganz vielen unverschämt reich werden und das auch nicht bloß zu Lasten von den vielen, sondern auch noch auf deren Kosten.
Reich werden als Ausdruck von Individualisierung?
Für die Oligarchen im Silicon Valley, ja.
Mhm. Gibt es denn noch andere Kehrseiten dieser augenscheinlich positiven Individualität? Also ich denke jetzt beispielsweise daran, dass wir ja früher eingebunden waren in Traditionen, in Konventionen, die einen gewissen verpflichtenden Charakter hatten, aber sicherlich auch einen Rahmen vorgegeben hatten, in dem man eben keine Entscheidungen mühsam treffen musste.
Naja, man sagt ja immer und man hört es immer wieder, dass Menschen, die eingebettet sind in Religion, ganz egal welche, dass die glücklicher sind und auch leichter sterben können. Dass Menschen, die eingebettet sind in Familien, es besser haben als Solisten und Leute, die alleine alt werden. Da stimmt schon etwas daran, gleichwohl es ja auch diese Strukturen es verbieten, ob es die Kirche ist, ob es die Familie ist, sie zu kritisieren und aus diesen Strukturen auszubrechen, dann ist man sehr schnell vogelfrei. Selbst heute noch, nicht nur in islamischen Kulturen, in anderen eher traditionell geprägten Gesellschaften. Nicht? Jemand, der das auf die Probe stellt, die Solidarität einer Gruppe, ist sehr schnell draußen und muss sich entscheiden, bin ich lieber hier Lamm fromm oder will ich frei sein?
Das heißt, der Individualist, der ist dann letztlich auf sich selbst zurückgeworfen, wenn er das konsequent lebt.
Auf jeden Fall. Und dafür muss man, das muss man voraussehen, das muss man wollen.
Gut, dann wollen wir mal eine kleine Musikpause machen an dieser Stelle, um danach zu diskutieren, was der Individualismus denn für die Gesellschaft bedeutet. Bleiben Sie dran. Und hier sind wir wieder mit Wissenschaft kontrovers bei Radio LoRa 92.4. Unser Thema heute ist der Individualismus. Wir wollten uns jetzt der Frage widmen, was Individualismus für die Gesellschaft bedeutet. Was macht er mit ihr? Spaltet er sie vielleicht, weil Individualismus ein Luxus der besser gestellten Schichten ist? Wie siehst du das, Wolfgang?
Ja, ganz einfache Antwort. Der Individualismus ist die Antriebskraft für Veränderung. Ich hatte heute eine Veranstaltung im Deutschen Museum. Das sieht zwar immer sehr wilhelminisch aus, als ob da der Kaiser persönlich drin wohnte. Aber wenn ich mir überlege, all diese Erfindungen sind aus dem Individualismus hervorgegangen. Leute, die den Mut gehabt haben, aus ihren kleinen Grenzen herauszudenken. Nicht? Das ist ein Denkmal des Individualismus. Und davon haben wir möglicherweise heute zu wenig. Na, zu wenig. Und auch wenn Arno sagt, Silicon Valley und die Datenkraken, die machen viel Geld und. Aber die haben die Welt bewegt. Wir wissen nicht, ob zum Besseren oder zum Schlechteren. Aber da passiert in den USA, passiert Individualismus. Und bei uns sind wir so ein bisschen, finde ich immer, so ein bisschen sozialistisch gleichgeschaltet, sage ich jetzt auch mal provokativ. Und man verlässt sich darauf, dass es irgendwie weitergeht. Aber so den richtigen Schub sehe ich nicht.
Ja, da möchte ich auch schon mal widersprechen. Das, was die Silicon Valley-Größen in den sozialen Medien anrichten, führt zur Aufkündigung des gesellschaftlichen Konsenses. Wenn früher etwas übers Radio oder übers Fernsehen gelaufen ist, dann hatten viele Leute die Chance, die gleiche Information zu bekommen. Heute bekommen die Individuen auf ihr Smartphone den Feed, der auf sie optimiert ist. Die leben in ihrer Filterblase. Damit zerstört die Individualität der wenigen, die diese Plattformen betreiben, die Individualität derjenigen, die sie damit gleichschalten. Und zwar Gleichschaltung in einem sehr perfiden Sinn. Sie denken und lesen nicht das Gleiche, können also auch nicht das Gleiche denken, können sich also auch nicht untereinander verabreden, über das Gleiche sprechen, können sich keinen Konsens bilden und sind damit Opfer derjenigen, die sie individuell mit individueller Werbung traktieren.
Können sie nicht oder wollen sie nicht?
Diejenigen, die daran teilnehmen, werden es nicht können. Wie soll ich das ausdrücken? Sie merken nicht die Manipulation, die über sie ergeht. Und deswegen ist die Frage nach dem Können obsolet. Sie würden es können, aber sie können es nicht können.
Arno, ich gebe dir recht, aber du hast den Schritt davor vergessen, dass Silicon Valley das nur machen kann, weil alle mitmachen, weil alle mit Hurra ihre alten Telefone weggeschmissen haben und sofort mit wehenden Fahnen auf die Smartphones übergegangen sind. Ich werde ja immer belächelt, auch in unseren Kreisen, weil ich mein dummes Tastentelefon habe. Und wie meine Töchter sagen, nachdem ich meine mobile Telefonzelle benutzt habe, schalte ich sie auch wieder aus, weil ich nicht in die Bredouille kommen will, meine Zeit zu in einer Weise zu verwalten oder verwaltet zu werden, ist das bessere Wort, durch die ganzen disruptiven Unterbrechungen, durch Smartphone-Konversation. Ne? Was ich sagen will, Arno, ist, dass es ohne die Kunden, ohne die Klienten, ohne die Menschen, die alle da mitmachen, dass es das Silicon Valley nie so weit hätte bringen können. Also der Kunde ist nach wie vor altmodisch, wie das klingt, der König und entscheidet über die Wege.
Einrede. Bei deinem Telefon hast du einen Telefonvertrag und dafür musst du Geld bezahlen. Die Attraktivität von Smartphones rührt daher, dass sehr, sehr viele Dienste kostenlos angeboten werden. Google Maps zum Beispiel, was mir erlaubt, mich auf der ganzen Welt zu orientieren, hat die Firma Google Milliarden gekostet, gibt sie dir als Endverbraucher kostenlos, aber du bezahlst mit den Daten, die du ablieferst, indem du da etwas suchst.
Bedient das nicht auch meine Individualität dann letzten Endes? Wenn jetzt beispielsweise Werbeeinblendungen auf mich zugeschnitten werden, auf mein Datenprofil?
Das ist eine Feedbackschleife. Natürlich bedient es meine Individualität. Auf der anderen Seite wird meine Individualität beeinflusst. Sie wird gesteuert. Das, was ich als individuell, als Smartphone-Nutzer, als mein individuellen Newsfeed betrachte, hat mit dem individuellen Newsfeed meines Nächsten schon gar nichts mehr zu tun.
Deswegen ist er ja individuell.
Deswegen ist er individuell, aber es führt zu einer kompletten Entkoppelung der Individuen in der Gesellschaft voneinander. Und ich stelle die Behauptung auf, dass eine Individualität sich nur im gesellschaftlichen Kontext überhaupt zeigen kann. Nur wenn ich den Mainstream kenne, kann ich mich davon abgrenzen.
Das heißt, der Individualist, der braucht auch die Masse.
Der braucht die Masse. Und wenn diese Masse aber nun so fein segmentiert ist, dass nur noch die Algorithmen der Silicon Valley-Größen Google, Facebook überhaupt die Übersicht haben über den gemeinsamen Nenner der massenhaft dort registrierten Profile, nur dann kann diese Firma diese Macht auch auf mich ausüben.
Wie gesagt, es gehören immer zwei dazu. Und der wichtige Teil dabei, zumindest zu 50%, ist der Nutzer. Ein Beispiel wieder aus meinem eigenen Leben. Ich war in Neuseeland unterwegs mit dem Auto, bin eine Woche dort kreuz und quer rumgefahren. Leute haben gesagt, ohne ein Smartphone geht das nicht. Du bist orientierungslos, wenn du jemanden anrufen musst. Ich habe eine Sekunde gezögert, habe ich gedacht, nein, ich kann das. Früher ging das ja auch. Und ich habe navigiert mit alten Landkarten, die es dort überall gibt. Also, was ich sagen will, ist dieses Beispiel, nicht, mit Google Maps und Navigation und was das alles gekostet hat. Es wird uns ein Wurm ins Gehirn gesetzt, dass es gar nicht mehr ohne diese Navigation geht. Nicht mal von A nach B in München hier zu finden. Ne? Und das ist schlichtweg falsch. Und die Leute komischerweise glauben es. Und legen ihren Individualismus, ihre Freiheit, ihr kritisches Denken an der Haustür ab, wenn sie rausgehen. Und ich drehe das jetzt mal um. Es sind nicht die Unternehmen, es ist nicht die Gesellschaft immer, es sind die Menschen selbst, die dazu beitragen, dass wir diese Missstände haben.
Du singst ja schon ein bisschen das hohe Lied auf den Individualismus. Mhm. Ich möchte dich deshalb nochmal fragen, ist es nicht auch denkbar, dass Menschen, die sich in erster Linie selbst bespiegeln, die auf einem Selbstoptimierungstrip sind, die sich hedonistisch gestalten, dass die eine Verzerrung des Denkens ihres Wertesystems erleben, das dann letzten Endes dazu führt, dass so eine Gemeinschaftsdienlichkeit auf der Strecke bleibt. Dass also zunächst der Individualismus auf den Einzelnen beschränkt wird, wenn er aber zum Trend wird, durchaus auf die Gesellschaft abfärbt und dann vielleicht negative Auswirkungen hat. Eine Gesellschaft von Hedonisten kann man ja eigentlich nicht wollen.
Nee, das ist wohl richtig. Alle die sogenannten und vermeintlichen Stars, die wir erleben, ob das in der Musik ist, im Business oder wo, sind ja so ein bisschen hedonistisch und mit einer großen Ego-Welle treten die auf. Und die würde ich alle dazu zählen, ne? Die du jetzt erwähnst, Günther, denen oft die kritische Distanz fehlt, die selbstverliebt in sich sind, die sich keine Grenzen mehr setzen, auch keine moralischen oft, und die sich abschneiden von dem Kollektiv, von dem gemeinsamen Ganzen, nicht? Und sich da nicht verpflichtet fühlen. Deshalb habe ich ja auch mal im Eingangsstatement gesagt, der Zusatz, die Bemächtigung seines eigenen Lebens und das Teilen der Gewinne mit allen anderen. Und das wird möglicherweise vielfach vergessen und übersteuern und Buffdies und was es sonst alles gibt, möglicherweise nicht abgeleistet.
Du hast ja jetzt auch auf Exponenten abgehoben, die ihren Individualismus ausleben. Aber hat nicht die Entwicklung bei uns in der Gesellschaft auch dazu geführt, dass sich immer mehr Menschen immer mehr auf sich zurückziehen, ihre Individualität dann von mir aus im Heimischen pflegen und dann die gesellschaftliche Teilhabe, das gesellschaftliche Engagement auch zurückgeht? Mhm. Ich habe in meiner Erinnerung, dass die Gesellschaft zu Wackersdorf-Zeiten viel mehr politisiert war, sich dann auch für gemeinschaftliche Fragen viel mehr interessiert hat, als das heute der Fall ist. Mhm. Sind wir heute satt und zufrieden in unserem Individualismus?
Nein, heute verzetteln sich die Individuen in WhatsApp-Gruppen.
Das stimmt, ja.
Wo sie scheinbar eine Community haben, wo sie scheinbar am gleichen Strang ziehen, wo sie Flashmobs organisieren oder sich verabreden. Nur, ich bitte zu bedenken, ich stamme auch aus einer Zeit, da hat man sich in der Schule verabredet, man trifft sich um 18 Uhr oder um 19 Uhr am Lagerfeuer zum Gitarre spielen und zum Trinken. Heute brauchen die gleichen Leute dazu 20, 30 SMS, WhatsApp, um zu bestätigen, ja, ist es wirklich dieser Ort oder ist es wirklich diese Uhrzeit und kommst du auch wirklich? Die Wahrhaftigkeit ist auf der Strecke geblieben. Ja, und die gesellschaftliche Relevanz ist, Beispiel Wackersdorf, auf der Strecke geblieben, weil so kleine WhatsApp-Gruppen, die verzetteln sich, die verzetteln ihre Zeit für irgendetwas, was in dieser lokalen Gruppe vielleicht wichtig ist, aber im gesamtgesellschaftlichen Kontext überhaupt nicht mehr stattfindet oder nicht mehr relevant ist.
Sind wir da auch wieder bei dem Thema, dass die Vielfalt der Optionen und Möglichkeiten das Individuum überfordert? Dahingehend, dass es immer wieder aufgefordert ist, Entscheidungen zu treffen, die früher gar nicht anstanden?
Ja, habe ich früher einen Telefonanschluss haben wollen, wusste ich, der kostet 27 Mark pro Monat und es gibt genau einen Anbieter. Und wenn entweder ich kaufe das dort für dieses Geld oder ich habe keinen. Und heute bin ich in einer Spirale der Unzufriedenheit gefangen, weil es gibt unüberschaubar viele Angebote. Die sind vielleicht von Algorithmen sogar auf mich zugeschnitten und ich werde damit beworben. Genau, du solltest bei diesem Anbieter und bei jedem, und da kriegst du so viel Gigabyte und da kriegst du so viele Minuten, dass es zu einer ständigen Überforderung des Individuums führt, allein die Entscheidung zu treffen, bei wem, wann ich meinen nächsten Handyvertrag kaufe.
Ich habe keinen Handyvertrag. Ich kaufe mir immer für 20 Euro ein Aufladen meines Guthabens. Und das verbrauche ich dann.
Da würden jetzt andere sagen, Wolfgang, du bist nicht individualistisch, du bist altmodisch.
Sagen sie auch, ja.
Ja gut, aber müssen wir uns dann nicht fragen, ob wir wirklich so frei und individuell agieren, wie wir uns das einbilden? Oder ist das Ganze nur eine Illusion? Von Alexander Mitscherlich habe ich einen schönen Spruch gefunden, der da lautet: Das Individuum ist von Anfang an ein sozial vergewaltigtes Wesen. Das heißt, dem Zwang der Gruppe, dem Zwang des sozialen Umfelds entkommt keiner.
Das muss so sein, weil der Mensch kommt auf die Welt und ist komplett lebensunfähig. Und ohne sein soziales Umfeld in seiner Kinderstube schafft er es noch nicht mal so weit zu kommen, überhaupt das Ich zu definieren. Was mit dem Individuumsein ja nun untrennbar verbunden ist. Und mit 4 lernen die Kinder das erste Mal Nein zu sagen, ja, um auf die Art und Weise klar zu machen, es gibt die Welt da draußen und mich hier drinnen. Und darauf baut das alles auf.
Ja, ich glaube, vor der Pause noch einen letzten Satz dazu von mir. Wie gesagt, unsere Geschichte und nicht nur Europa ist voll von Menschen, die unser Leben verändert haben. Ob das nun in der Literatur gewesen ist, in der Musik, in technischen Erfindungen. Und die sind alle meistens angestanden gegen dieses sie vereinnahmende Tier von Gesellschaft, Familie, Leuten, die sagen, das geht nicht, du darfst keine Kunst machen. Wir brauchen diese Erfindung nicht. Und sie haben sich durchgesetzt. Ne? Und damit haben wir diesen heutigen Stand erreicht. Ob wir es nun mögen oder nicht, unsere Gesellschaft, uns geht es ja nur nicht schlecht. Nicht umsonst wollen so viele Menschen nach Deutschland kommen. Ne? Also ich sehe, ohne das qualifizieren zu wollen, ich sehe da immer noch das höchste Gut unserer Gesellschaft, dieser Individualität und Freiheit und diesen diesen Idealen, die wir haben, denen nachzueifern. Und die Missstände, Arno, die du hier zu Recht eingebracht hast, zu verändern durch eine Art Wackersdorf gegenüber Silicon Valley von mir aus. Aber lass es uns machen, nicht nur drüber sprechen.
Aber wiederholt sich denn nicht da die Geschichte wie in Industrialisierung? Mit der Erfindung der Dampfmaschine ist auf einmal die Bahnreise möglich geworden. Die Bahnreise hat natürlich dazu geführt, dass Leute, die früher hochlokal angesiedelt waren, die selten mehr als 15 Kilometer, also 3 Fußstunden oder 4 Fußstunden aus ihrem Heimatort hinausgekommen sind, dass die auf einmal in die Welt hinausfahren konnten. Bloß auf der Gegenseite hat es sofort wieder zu Monopolbildungen geführt, zu einigen wenigen Oligarchen, die Länder unter sich aufgeteilt haben mit Schienenwegen, die sie dann benutzt haben, um von diesen Individuen möglichst viel Geld einzusammeln.
Und nicht zu vergessen die Bretterzäune, die entlang der Schienen aufgestellt wurden, weil Psychiater und Mediziner aller Art glaubten, der Mensch verträgt die 15 km/h nicht und wird verrückt.
Und heute brauchen wir die Bretterzäune als Schallschutz oder um Suizidgefährdete davon abzuhalten, sich auf die Schienen zu legen.
Gut, dann wollen wir an dieser Stelle nochmal eine kleine Musikpause machen. Bleiben Sie dran, es geht gleich weiter. Und hier sind wir wieder mit Wissenschaft kontrovers und unserem Thema des Abends, dem Individualismus. Ja, jetzt wollen wir aber mal vielleicht die Medaille umdrehen und die Kehrseite des Individualismus betrachten, den Kollektivismus. Wolfgang, du hältst die Fahne hoch für Individualisten in der Gesellschaft. Ist Kollektivismus für dich ein Grauen?
Oh ja, ich hätte niemals in einer sozialistischen Gesellschaft leben mögen. Ich habe immer mich unwohl gefühlt in Gemeinschaften, die zu eng sind, wie religiösen Gemeinschaften. Familie habe ich gerade noch so ertragen, aber auch da bin ich oft ausgebrochen. Ja, also ich sehe die Notwendigkeit, auch aus der Natur heraus, dass es Kollektive geben muss, gerade bei unseren Vorfahren und all dem, was wir als Natur bezeichnen. Aber dennoch, die Krönung des Ganzen ist das Individuum, das da drüber steht.
Ich gebe zu bedenken, dass ich das Individuum nur als solches definieren kann, indem es sich von dem Kollektiv absetzt. Um sich als Individuum zu definieren, braucht das Individuum ein Kollektiv, von dem es sich absetzen kann, indem es anders sein kann als das Kollektiv. Dazu braucht auch das Individuum eine Vorstellung von Kollektiv.
Was haben wir denn für geschichtliche Ereignisse, wo wir sagen können, der Kollektivismus hat sich bewährt oder er ist gescheitert?
Also gescheitert, da gibt es aber, glaube ich, genug Beispiele. Nicht? Eben die ganze kommunistische Revolution. Ich glaube, auch der Sozialismus, die geminderte Form, hat sich nicht durchgesetzt. Ich frage mich immer, der Kollektivismus einer Kirche, auch einer christlichen Kirche, wie das erträglich ist, weil ich mich da auch nie habe einordnen können und mich da auch nie als in irgendeiner Position sah. Ich weiß es nicht. Arno, vielleicht du bist da, hast mehr Wurzeln in Bayern und Kirche und allem. Vielleicht fällt dir eine Antwort leichter.
Du hattest vorhin Wackersdorf erwähnt. Ja? Dort hat sich ein Kollektiv gegen die Wiederaufbereitungsanlage gebildet. Ohne dieses Kollektiv hätten wir diese Anti-Atomkraft-Diskussion niemals auf die Beine gestellt. Natürlich ist das von Individuen angeschoben worden, aber ohne das Kollektiv dieser Anti-AKW-Bewegung, dieser Anti-Atomkraft-Bewegung wäre es nicht gegangen. Mhm. Insofern, ich stehe immer noch dazu, das eine braucht das andere. Mhm. Kollektive können andererseits nun wieder nicht leben, indem sie, wenn sie nicht auf Individuen mit dem Finger zeigen, um an der Andersartigkeit die eigene Gleichförmigkeit zu definieren.
Mhm. Anderes Beispiel, was in deine Richtung geht, aber dass das nochmal wieder von einer anderen Perspektive sieht. Ich war unlängst in meiner Heimatstadt Kiel. Da wird ein ganz großes Bohai daraus gemacht aus 1918, 100 Jahre Revolution. Deutschland, Vertreibung des Kaisers, Demokratisierung, Weimarer Republik. Und wo startete das? in Kiel auf den Kriegsschiffen. Einige wenige Matrosen haben gesagt, wir fahren nicht mehr aus, wir sind kein Kanonenfutter. Die haben das in Brand gesteckt, jetzt positiv gesehen, nicht? Das ganze wilhelminische Deutschland. Aber es waren wiederum ein paar wenige, die sich beinahe dafür geopfert haben. Nicht? Und ob das dann die Revolution eine kollektive Bewegung war, weiß ich nicht. Man könnte Zweifel haben, weil das nur so in Fraktionen denn vonstatten ging und deshalb auch nie so richtig erfolgreich war. Aber 100 Jahre Demokratie in Deutschland ging von ein paar vergessenen Matrosen aus.
Die als Kollektiv ein Schiff blockiert haben. Genauso wenig, wie man ein Schiff ohne ein Kollektiv von Matrosen fahren kann. Ja, deshalb, es ist immer ein Yin und ein Yang. Das Individuum braucht das Kollektiv und das Kollektiv braucht das Individuum. Gäbe es das eine nicht, gäbe es das andere nicht. Das ist eine Dialektik in unseren Köpfen.
Müssen wir nicht auch konstatieren, dass es die Mehrheit der Menschen ist, die sich einfach im Kollektiv wohler fühlt als im Individualismus?
Sind wir beim Eingangsstatement. Im Kollektiv kann man sich dann wohler fühlen, weil man weniger individuelle Entscheidungen treffen muss. Entscheidungen zu finden und zu treffen, den Lösungsweg dort überhaupt sich vorzustellen, erfordert Arbeit, erfordert Vorstellungsvermögen und ist mit Unsicherheit behaftet. Nämlich, meine Entscheidung könnte auch falsch sein. Wenn ich mich auf die Mehrheitsentscheidung eines Kollektivs verlassen kann, ich brauche nur mitzulaufen, dann habe ich diese Arbeit nicht und kann die Arbeit vielleicht für was anderes einsetzen und wenn ich dann individuell Aquarelle male.
Ein Löwe in der afrikanischen Savanne jagt nie eine Herde von Antilopen, nur ein Außenseiter. Nein. Also das zeigt sich, die Wärme des Kollektivs, man ist darin geborgen. Und es zeigt sich dann auch wiederum, und dabei bin ich dann auch wieder, was ich vorher gesagt habe, die exponierte Rolle des Außenseiters, auch die Gefahr des Außenseiters, darüber alles zu verlieren, was er hat. Ne? Aber dennoch, es gibt eben das Kollektiv und die Außenseiter oder die Individualisten. Und die stehen in einem Verhältnis zueinander ganz klar. Aber dennoch, die Veränderungen gehen von den Individualisten aus, glaube ich.
Andererseits ist ein Löwe nicht in der Lage, eine Antilope zu schlagen, es sei denn, die hat sich ein Bein gebrochen, wenn er nicht im Kollektiv mit anderen Löwinnen und Löwen jagt.
Auch das ist richtig, ja.
Ich habe das Gefühl, dass wir gerade so ein bisschen auf eine Synthese hinauslaufen, wo sich Individualismus und Kollektivismus aneinander nähern. Das könnte das Thema für unsere Schlussrunde sein. Machen wir jetzt nochmal eine kleine Musikpause. Und hier sind wir in der Schlussrunde von Wissenschaft kontrovers, heute mit dem Thema Individualismus. In der letzten Runde hatte ich ja schon das Gefühl, dass wir so zu dem Punkt kamen, es geht nicht ohne Individualismus, es geht aber auch nicht ohne Kollektivismus in einer Gesellschaft. Und dazu passt eine Studie, die ich während der Recherche zu dieser Sendung gefunden habe. Diese Studie, die wurde 2015 publiziert und die Autoren haben darin Gesellschaften aus 32 Ländern weltweit untersucht, darunter auch Deutschland. Die Autoren haben dann geschaut, welche Freiheitsgrade gab es in den jeweiligen Gesellschaften beziehungsweise wie restriktiv gingen die mit ihrer Bevölkerung um und kamen zu dem Schluss, dass es weder der Individualismus noch der Kollektivismus in Reinform sind, die den Gesellschaften gut tun. Es war nämlich, die Menschen fielen mir dann am glücklichsten und gesündesten, wenn sie in einer Gesellschaft lebten, die einen Kompromiss zwischen Freiheit und Selbstbestimmung auf der einen Seite und Einschränkungen und Sicherheit auf der anderen Seite gefunden hatte. Man könnte jetzt auch sagen, die fade Mitte. Und ich denke, wenn wir unsere momentane Bundesregierung anschauen, da sind wir da ganz gut aufgestellt, oder?
Ich kenne diese Studie nicht, aber der Tenor der Studie entspricht ja dem, was ich gerade gesagt habe, nämlich das eine bedingt das andere und umgekehrt. Ich sehe nur die großen Verwerfungen, die sich durch die sozialen Medien abzeichnen, weil nämlich genau da diese Balance zwischen Individuum und dem Kollektiv, dem großen Kollektiv, aufgehoben ist. Das große Kollektiv besteht ja nicht in der Masse der Facebook-User, weil die sich untereinander ja nur mittelbar kennen oder nur zum Teil kennen oder nur in kleinen Gruppen kennen oder sich nur kennen, indem sie ähnliche Fake News zugespielt bekommen. Das Kollektiv oben drüber ist die Serverfarm, die die individuellen Daten sammelt und dadurch Macht ausübt.
Ja, dies zur Studie. Nicht? Also in der Mitte ist immer am bequemsten, denke ich mal. Und das ist so ein bisschen, wie du auch jetzt intoniert hast, Günther, unser gegenwärtiges Klima. Und es ist vielleicht auch nicht verwunderlich, dass eine wissenschaftliche Studie zu dem Ergebnis kommt. Aber es ist weder Fisch noch Fleisch. Mal sind die Kolumbianer die glücklichsten, mal sind es die Dänen, mal sind es die Schweizer. Und so changiert das hin und her über die letzten Jahre und am Ende ist man genauso dumm, wie man vorher war. Ne? Ich weiß es nicht, ob dem viel zu entnehmen ist an neuer Erkenntnis, außer irgendwie an der Milchmädchenrechnung. Also ich denke mal, man muss sich positionieren, auch wissenschaftlich. Und auch wenn die Ergebnisse jetzt auf Mitte zeigen, wäre ich mit dem Ergebnis nicht zufrieden.
Geht uns denn die Mitte verloren durch die Facebook-Kollektive und andere Kollektive in den sozialen Medien?
Sie geht uns verloren, weil sie wird ersetzt durch lokale kleine Gruppen. Deswegen gibt es auch keinen gesamtgesellschaftlichen Konsens. Deswegen gibt es diese Auswüchse an den Rändern, nämlich genau da, wo die Organisationsfähigkeit mit Hilfe der neuen Medien am besten ausgeprägt ist, dort kommen die größten Gefahren her. Siehe, regieren per Twitter. Man benutzt ein neues Medium und vereinnahmt es gnadenlos, hat genügend Programmierer, die diese ganzen Fake-Tweets tatsächlich algorithmisch erzeugen und flutet damit die Gesellschaft, die sogenannten Follower, werden geflutet mit Sachen, die keinen originären menschlichen Ursprung mehr haben, schon gleich nicht von meinem Nachbarn stammen oder von meiner Peergroup.
Ist aus deiner Sicht ein gesellschaftlicher Konsens über soziale Medien gar nicht herstellbar? Dass also, nehmen wir das Beispiel Trump, eine Spaltung von einem sehr ausgeprägt individualistisch veranlagten Menschen ausgeht?
Ein Konsens ist dann herstellbar, wenn erkannt wird, dass die Auswüchse in diesen Quasi-Monopolen ein Ende haben müssen. Solange ich nicht meine Daten von einem Sozialmedium-Betreiber zu einem anderen portieren kann, bin ich dem ausgeliefert. Das Ausgeliefertsein ist genau das Problem. Das Ausgeliefertsein gegenüber einem Monopolisten, das ist das Problem. Wenn ich in der Lage bin als Gesellschaft, und die Gesellschaft hat gezeigt, dass es schon öfter gezeigt, dass sie in der Lage ist, solche Monopole zu zerschlagen, siehe AT&T in den USA, dann ist sowas heilbar, dann sind solche Auswüchse auch einfangbar. Grundsätzlich ist es ja nicht verwerflich, dass die Leute eine Plattform für die einfache Kommunikation haben, um sich miteinander auszutauschen. Nur sie bezahlen damit mit ihren Daten. Und die Daten, für diese Daten bekommen sie, bis auf die frei verfügbare Plattform, nichts zurück. Sie zahlen mit Lebenszeit und andere werden von der Lebenszeit reich.
Dann machen wir doch ein Wackersdorf gegen diese Monopole, Arno. Vielleicht ist es heute ja gar nicht mehr möglich, weil man gar nicht mehr die Masse von Menschen zusammenbekommt. Aber dennoch, der Mensch scheint zur Monopolisierung zu neigen. Nicht? Du hast vorhin die Eisenbahnmonopole genannt. Wir haben die religiösen Monopole, die staatlichen und. Also die Vermassung letztlich oder die Verengung von Macht, die Maximierung von Macht. Ne? Und ja, wir müssen das zerschlagen. Das ist völlig recht. Ein Monopol zerlegt sich nicht von alleine, nur durch Gegendruck. Und der stammt dann wiederum von Individuen.
Wir haben ja die Entwicklung, wir haben die Erkenntnis, dass bei jeder neuen technologischen Entwicklung es erstmal wieder zu einer Monopolbildung gekommen ist. Als der erste Dynamo erfunden wurde, gab es sofort Elektrizitätsgesellschaften. Was haben die gemacht? Monopolistisch Strom verteilt. Ja? Dann gab es die Telekommunikation. Was gab es dann? Natürlich Monopolgesellschaften, für Telefonie. Ja, dann kam die große Idee des Internet, getrieben von eigentlich Individualisten, die gesagt haben, wir wollen, dass das Medium Telefonie demokratisieren, indem wir jedem einen kostenlosen Zugang geben und die lokalen geografischen Monopole überkommen, indem wir einen grenzenfreien Austausch machen. Wer kommt dann daher? Die Leute, die soziale Medien machen. Warum? Weil sie an das Individuum ran wollen, um von dem möglichst viele Daten zu sammeln, um deren, mit deren Profildaten, also mit Zahlen, die Leute statistisch berechenbar zu machen. Mhm. Und diese Berechnungen auszunutzen, um diesen Leuten ganz gezielt in den Mund zu legen, was sie zu denken haben, was sie zu sagen haben, was sie zu kaufen haben, wie sie sich zu fühlen haben. Und im Grunde genommen sind all diese Leute unglücklich.
Richtig. Arno, das war ein kraftvolles Schlusswort. Wir sind am Ende dieser Sendung. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank auch an euch beide fürs engagierte Mitmachen und an Günter Bauer natürlich, der für die Sendetechnik zuständig war. Verantwortlich für die Sendung waren Wolfgang Göde, Arno Kral und Günter Löffelmann. Und die nächste Ausgabe von Wissenschaft kontrovers hören Sie am Donnerstag, den 6. September um 20 Uhr. Dann widmen wir uns dem Thema Transhumanismus, also der Verschmelzung von Mensch und Technik. Arno wird sich dazu einen Computerarm anflanschen lassen, ne? Dass wir so einen Cyborg hier im Studio sitzen haben. Ja, Servus und einen schönen Abend.
Auf Wiedersehen. Dankeschön.